dass 95% der KI-Bemühungen keinen Mehrwert bieten oder der Projekte eben keinen Return of Invest geben. Und genau das ist mein Argument zu sagen, wenn man blind einfach irgendwo versucht, mit KI einen Nutzen zu kriegen, wird das selten von Erfolg gekürt sein. Wenn man aber das Ganze strategisch angeht und Know-how im Unternehmen aufbaut und zielgerichtet die Kerngeschäftsprozesse seines Unternehmens mit KI unterstützt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Der EU AI Act ist die beste KI-Schulung, die der Mittelstand nie selbst gebucht hätte. Das ist das Statement meines heutigen Gastes Frank Stadler, Geschäftsführer von Kivorex. Eine echt steile These und deswegen habe ich gedacht, da müssen wir wirklich drüber sprechen. Wir gucken uns heute an, was hinter dem EU AI Act steckt und ob er eine neue Fessel an deinem Bein oder tatsächlich eine riesige Chance ist. In diesem Sinne wünsche ich uns jetzt ein spannendes Interview mit spannenden Impulsen und ein wirklich hellendes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Frank Stadler.
Hallo Holger, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, Frank. Deine KI-These hinsichtlich des EU-AI-Acts ist ja ziemlich provokant. Kannst du sie uns bitte kurz und knackig nochmal ins Schaufenster mit deinen Worten stellen und dann für die, die dich noch nicht kennen, so vielleicht zwei Sätze zu deinem Hintergrund?
Ja, sehr gerne. Die KI-Verordnung bezeichne ich, oder den AI-Act bezeichne ich gerne als Schulung, da es mehrere Teile hat, die relevant sind hier. Der Mittelstand nutzt schon viel KI, da sind wir uns einig, ob sie es wissen oder nicht. Und die KI-Verordnung sieht vor, dass jeder, der KI nutzt in Europa, entsprechend auch geschult sein muss und eine KI-Kompetenz haben muss, was vielen aktuell noch fehlt. Außerdem zwingt einen die KI-Verordnung, sich einfach mal ein bisschen auch mit der Verwaltung zu beschäftigen und das Ganze in geordnete Bahnen zu lenken. Aktuell wird KI überall wild ausprobiert. Jeder Mitarbeiter kann tun und lassen, was er will in vielen Unternehmen. Meistens wissen es die Geschäftsführer gar nicht, was da überhaupt passiert alles oder keiner weiß, wo überall mit KI gearbeitet wird. Und auch hier hilft einem die KI, das Ganze ein bisschen in strukturierte Rahmen zu bringen. Und beides zusammen ist etwas, was der Mittelstand, glaube ich, von sich aus nicht machen würde, aber jetzt durch die KI-Verordnung dazu gezwungen wird. Daher meine These.
Cool. Bevor wir da reingehen, gib uns kurz noch was zu deinem Background, damit sich alle wohlfühlen mit dem, was sie gleich hören.
Genau. Ich habe einen technischen Hintergrund, habe viele, viele Jahre als Softwareentwickler gearbeitet in den verschiedensten Industriebereichen, unter anderem auch in der Medizinproduktentwicklung, habe da meine ersten Kontaktpunkte mit Regulatorik gehabt für die Medizinprodukte, insbesondere Softwaremedizinprodukte. Und die letzten mittlerweile 7, 8 Jahre beschäftige ich mich mit Daten und KI und jetzt eben schwerpunktmäßig mit der KI-Verordnung, die ja seit letzten Jahres August gültiges Gesetz ist.
Hätte ich dich jetzt sofort danach gefragt, du sagst gültiges Gesetz ist, das heißt, das ist schon so gültig wie das Stoppschild oder Parkverbot von meinem Büro hier, richtig?
Ja. Mit einer kleinen Einschränkung. Es gibt zumindest in Deutschland noch keine Überwachungsbehörde dafür. Das heißt, das ist gültiges europäisches Gesetz, aber es gibt noch niemanden, der dir einen Strafzettel verpasst, wenn du dich nicht ans Stoppschild hältst.
Okay, spannende Sache. Ich hätte nämlich jetzt sofort gefragt, ist das ein Papiertiger? Also, bevor wir auf den Papiertiger zurückkommen, das heißt, du gehst als Fachmann davon aus, es wird irgendwann dazu kommen, dass ich auch einen Strafzettel bekomme, wenn ich mich nicht dran halte.
Ja.
Was ist so Zeithorizont? Was denkst du?
das kommt drauf an, wie schnell unsere neue Bundesregierung in Deutschland das jetzt auf die Reihe kriegt. Das Gesetz gibt es als Entwurf schon seit letztem Jahr, aber wir hatten ja so eine Neuwahl kurzfristig eingeschoben und deswegen hat sich das alles verzögert. Die Deadline dafür wäre aber der 1. August gewesen. Das heißt, früher oder später wird uns die EU da auf die Finger klopfen, wenn wir das nicht mehr dieses Jahr schaffen. Hoffe, es kommt noch dieses Jahr. Ich würde spätestens in Q1 nächsten Jahres damit rechnen.
Sind sich da die Experten einig? Soll ich Kann mal ich? Die KI fragen? Nein, wir machen das nicht, weil ich stelle dann danach, bist du dir sicher? Und dann sagt er, nein, muss nicht sein.
Also es kommt, glaube ich, darauf an, wie nah die Experten am neuen Bundesdigitalministerium sind.
Okay, gut. Also, verstanden. Also, wir wissen, es ist im Moment, also ich bin kein Jurist, ich sage jetzt einfach, was ich denke. Juristen hören bitte kurz weg. Es ist im Moment verpflichtend, aber es wird noch nicht überprüft und nicht eingefordert, aber das kommt, oder? Können wir es unter uns einfachen Menschen so stehen lassen?
Also es wird noch nicht von einer Überwachungsbehörde eingefordert. Nichtsdestotrotz könnten es aber zum Beispiel in zivilen Prozessen oder in Haftungsfällen von Versicherungen auch jetzt schon Relevanz haben.
Okay, Frage, jetzt steht das, oder das Ding heißt EU AI Act. Wie sieht es denn auf den restlichen Teilen der Welt so aus? Die Erde ist rund, wir sind nur ein ganz kleiner Fleck da drauf.
Sehr, sehr heterogen. Einige haben sich an den sogenannten Brüssel-Effekt gehalten und haben sehr ähnliche Regulierungen auch schon angefangen. Also vor allem der asiatisch-pazifische Raum gibt es einige Länder, die hier aktiv sind. China hat natürlich auch schon seine eigene Regulierung, die entgegen allen Witzen tatsächlich auch relativ gut ist und umfassend ist, mit dem großen Unterschied, dass hier natürlich die Regierung deutlich mehr Einflussmöglichkeiten und ein größere Rolle einnimmt, als das jetzt bei uns in Europa der Fall ist. Die USA gehen insbesondere jetzt seit Anfang des Jahres da natürlich einen anderen Weg und versuchen Regulierung so weit wie möglich offen zu lassen. Aber tatsächlich ist es auch dort so, dass es da schon einiges an Regulierung gibt. Es ist nur dort anders. Bei uns in Europa haben wir eine horizontale Regulierung über alle Industrien, eben mit dem AI Act. In den USA ist es so, dass in jeder vertikalen es eigene Regulierung geben kann und das auch wieder in jedem einzelnen Bundesstaat. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze da in den drei- oder vierstelligen Bereich hoch. Aber auch die FDA hat jetzt zum Beispiel schon angefangen vorzugehen, insbesondere gegen Chatverhalten von den großen Sprachmodellen im Umgang mit Minderjährigen.
Okay. Wer oder wen oder was wird denn verpflichtet? Also geht es darum, welcher Mitarbeiter oder ob der Mitarbeiter in der EU sitzt oder ob mein Unternehmen den Hauptsitz in der EU hat oder steuerpflichtig ist oder whatever. Wer ist davon betroffen? Wie ist das?
Ja, sehr gute Frage. Erstmal alle Unternehmen in der EU, die ihren Hauptsitz in der EU haben, in einem der EU-Länder. Oder aber auch Kunden, die Produkte dieser Firma oder Dienstleistungen dieser Firma in der EU nutzen und damit mit KI in Berührung kommen, die diese Firma verwendet. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, gehen wir mal davon aus, Meta würde es nur in den USA geben und du nutzt Facebook und die haben KI in Facebook und du bist in Europa, dann gilt der EU AI Act auch für Meta.
Gut, jetzt sitzen wir in der Schweiz. Hast du eine Ahnung, wie das mit der Schweiz ist?
Genauso. Also die Schweiz hat natürlich auch ein großes Interesse dran, den europäischen Markt zu bedienen. Das heißt, Schweizer Unternehmen, die mit Europa Geschäfte machen wollen, müssen sich da genauso dran halten.
Wen soll der EU-AI-Akt vor was schützen?
Alle EU-Bürger schützen vor negativen Einflüssen der Technik. Und zwar nicht nur im direkten Sinne körperlich, sondern auch in einem ethischen, sozialen Umfeld. Das heißt, eigentlich alle Grundrechte, die wir haben, sollen geschützt werden.
Halleluja.
Und es soll auch noch die Innovation fördern. Das ist aber, glaube ich, ein separates Thema.
Okay, ich bin kirchlich nicht ganz so fit, aber es klingt so ein bisschen, wie wenn das während der Säkularisation das Neue Testament war für die Menschen. So, ja, erstes, zweites, drittes Gebot. Sind wir da ungefähr? Gleiche Spielwiese? Nee, bloß halt ein paar tausend Jahre später?
Ich glaube, nicht ganz so schlimm. Aber es macht durchaus Sinn, das ganze Thema ein bisschen weiter zu fassen und nicht rein technisch zu betrachten. Denn wir haben alle schon erlebt, KI, insbesondere Chat-KI, also große Sprachmodelle, können einen unglaublich starken Einfluss auf uns Menschen haben. Und da ist eben die Gefahr da, dass besonders schützenswerte Personengruppen, sei es Ältere, sei es Kinder oder auch andere Minoritäten, hier durch KI eben zu Schaden gebracht werden. Konkretes Beispiel, es gibt schon Fälle, wo KI Personen und auch Minderjährige in den Selbstmord getrieben hat. Und da muss man natürlich schon irgendwo drauf schauen, zu sagen, okay, bringt man hier ein Produkt in Verkehr, was potenziell Menschenleben gefährdet, ähnlich wie es bei Medikamenten, Medizinprodukten, Autos oder allem anderen auch ist.
Jetzt weiß ich, dass du dem EU-AI-Act sehr positiv gegenüberstehst. Ich bin grundsätzlich erstmal eher ein bisschen kritisch. Weiß man denn, wer auf diese Gesetzgebung Einfluss genommen hat?
Also
zunächst mal, es wundert mich, dass man in einem doch sehr unterschiedlichen Europa sich sehr schnell scheinbar auf etwas Gemeinsames hat einigen können. Das heißt, es scheint mir ein bisschen gut vorbereitet worden zu sein und dann zur richtigen Zeit von den richtigen Personen in einen entsprechend verbindlichen Status gehoben worden zu sein. Wer hat dahinter mitgekocht? Weiß man das?
Ja, größtenteils schon. Per se bin ich der Meinung, dass die KI-Verordnung die beste Regulierung ist, die wir haben. Ich halte sie sicher nicht für perfekt. Es gibt da einige Punkte, die man überarbeiten könnte oder überarbeiten sollte. Aber wir haben nun mal nur die KI-Verordnung und müssen jetzt mit der agieren. Wer hier involviert war, im ersten Entwurf war es nicht ganz so viel. Der erste Entwurf wurde dann 21 veröffentlicht und hatte dann eine recht lange Kommentarphase, in der Vertreter aus Forschung, Politik und aber auch aus der Industrie kommentieren konnten und hier Anmerkungen hinzufügen konnten. Das heißt, eigentlich alle Interessengruppen sind vertreten gewesen. Das hat auch dann eben in den 2 Jahren dazu geführt, dass sehr, sehr viel nochmal ergänzt wurde, erweitert wurde, insbesondere den ganzen Teil mit der generativen KI, der ja erst 21 so richtig groß wurde, wurde dann noch so nachträglich mit eingebaut. Damit hat sich die Größe von der KI-Verordnung, ich glaube, mehr als verdoppelt in diesen 2 Jahren und ist dann sicher auch ein bisschen unschärfer geworden und vielleicht nicht mehr so optimal, wie der erste Entwurf gewesen wäre. Also das ist zum Beispiel auch die Meinung von einem der ursprünglichen Hauptautoren, mit dem ich schon gesprochen habe, der dann auch die Arbeit daran eingestellt hat, weil er eben der Meinung ist, es hat sich zu fern vom ursprünglichen Gedanken entfernt.
Würdest du heute sagen, es ist eine plus minus, ich sag mal, gelungene Mischung aus ethischen und aber auch wirtschaftlichen Interessen, die dort im Moment zu uns passend verwirklicht werden konnte oder wurde?
Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist schon gut, ja. Also insbesondere im Bereich der Startups und der sehr kleinen Unternehmen hätte man sicher mehr machen können, um hier die Kleinen zu unterstützen, dass die eben nicht unter zu großer Bürokratie leiden. Das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den viele anbringen. Aber im Vergleich zu dem, was andere Länder machen, insbesondere die USA, glaube ich, dass wir hier in Europa da schon auf einem besseren Weg sind.
Okay. Bevor wir auf diese Thematik von dir gehen, dass es ein super Pflichtschulungstool ist, in Anführungsstrichen, für jeden da draußen, ja. Lass uns ganz praktisch werden. Ich verantworte ein Unternehmen oder ich verantworte einen Teil eines Unternehmens. Was ganz praktisch ändert sich für mich, theoretisch morgen früh, wenn ich jetzt mit dem EU AI Act konform sein möchte? Was muss ich anders machen als gestern?
Erstmal nicht sehr viel, außer ein Überblick verschaffen über, was für Software verwendest du, in der KI vorkommt. In welche Risikoklasse fällt die und welche Rolle nimmst du als Unternehmen da ein? Es gibt verschiedene Rollen wie Betreiber oder Anbieter. Und das Ganze dokumentieren, also ähnlich, sage ich mal, wie bei der DSGVO, dass man sich eben Gedanken macht über seine datenverarbeitenden Prozesse, seine Werkzeuge, die man da einsetzt und was für Gefahren oder was für Risiken das Ganze mit sich bringt. Ein großer Aspekt, der bei der KI-Verordnung eben noch dazu kommt, den es bei der DSGVO zum Beispiel nicht gibt, ist die Forderung nach KI-Kompetenz, dass alle Nutzer der KI ausreichende Kompetenz mit KI haben müssen.
Gehen wir gleich drauf ein.
Ja.
Du hast das Stichwort Risikoklassen genannt.
Ja.
Was steckt da dahinter?
Die KI-Verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Das heißt, sie bewertet nicht die Technologie an sich, sondern den Anwendungsfall. Es gibt verbotene Anwendungsfälle, die zum Beispiel bewusst manipulative Techniken, um bestimmte Personen zu schädigen, beinhalten oder Personen-Echtzeitüberwachung im öffentlichen Raum oder Vorhersage von Straftätern, Social Scoring mit Profiles, wie man es aus China zum Beispiel kennt. Solche Techniken, die wir ethisch, moralisch als verwerflich ansehen oder eben als nicht für Europa passend, sind verboten. Dann gibt es einen zweiten Teilbereich der Hochrisiko-KI-Anwendungen. Hier fallen zum Beispiel viele Themen aus dem Personalmanagement rein oder aus Schulungsthemen oder auch alles, was bisher ein CE-Kennzeichen hat, also alles, was bisher schon europäisch reguliert ist, wie zum Beispiel Systeme, wo besondere Sicherheitsmaßnahmen kommen müssen, Maschinenrichtlinie, Medizinproduktverordnung, Lifte, Aufzüge, all diese Sachen. Wenn da KI insbesondere in den Sicherheitssystemen eingesetzt wird, dann fällt es eben auch unter den Hochrisikobereich. Oder eben alles, wo es um automatische Entscheidungen geht, die Menschen beeinflussen kann, sei es im finanziellen Bereich, sei es im Versicherungsbereich, sei es im Personalmanagement. All da spricht man von Hochrisikoanwendungen, wo eben besonders viele Auflagen gesetzt sind, um sicherzugehen, dass hier Fairness und Sicherheit im Vordergrund stehen. Und der große Hauptteil der KI-Verordnung oder der KI-Systeme betrifft dann alle anderen Anwendungsfälle von KI, sei es jetzt in Spielen, sei es in Spamfilter, sei es im klassischen Forecasting, Machine Learning, Recommender-Maschinen, die dir Einkaufswegen oder so vorschlagen. All das sind geringe Risikofälle. Da gibt's eigentlich nur einen freiwilligen Verhaltenskodex, aber sonst keine Auflagen. Das heißt, da ändert sich auch für die meisten nichts und das ist der 80-90% aller KI-Systeme fallen hier runter.
Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, als wenn ich als verantwortungsbewusster Geschäftsführer, Teamleiter, was auch immer, zunächst mal eigentlich in jedem Unternehmen jemanden bräuchte, der zumindest mal diese Risikoklassen drauf hat.
Ja.
Sollen wir mal auf LinkedIn eine Umfrage machen, wie viele das haben? Ich glaube, das sind nicht so viele. Wo würdest du das klassisch verorten? Ist das ein IT-Thema? Ist das die Assistentin der Geschäftsleitung? Ist es HR? Wo vielleicht ins Marketing? Auch nett.
du hast jetzt den Klassiker. Den Klassiker hast du jetzt ausgelassen. Ich weiß nicht, ob bewusst oder Zufall. Der Datenschutzbeauftragte kriegt das jetzt ganz oft mit auf die Nase oder auf den Schreibtisch. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass es sehr nahe an der Geschäftsführung aufgehängt sein sollte und KI ist mittlerweile einfach ein zu großes Thema, sodass es im Unternehmen so oder so eine verantwortliche Person geben sollte, die einen Blick hat auf, was macht unser Unternehmen mit KI. Das kannst du jetzt einen KI-Beauftragten nennen, das kannst du ein Center of Excellence nennen oder welchen Namen auch immer, die KI-Verordnung sieht hier keine Rolle vor. Also es gibt kein Äquivalent zum Datenschutzbeauftragten, das gefordert ist. Nichtsdestotrotz lege ich es jedem nahe, insbesondere wenn er über ein paar Mitarbeiter hinauskommt, dass es hier jemanden im Unternehmen geben sollte, der hier die Ahnung hat. Das kann die IT sein, aber man sollte sich bewusst sein, dass es kein rein technisches Thema ist, denn KI-Nutzung und KI-Anwendungsfälle gehen halt weit über rein technische Lösungen hinaus, sondern hier verändert sich eigentlich unsere ganze Arbeitsweise, das ganze Unternehmen. Daher möglichst weit oben.
Danke. Jetzt ist ja so, im Moment wird in Deutschland so die produktive Landschaft ziemlich umgekrempelt von links nach rechts. Es gibt doch noch Land auf, Land ab den einzelnen Metzger, Bäcker oder sonst was. Vielleicht gibt es auch eine Fahrschule oder einen Steuerberater. Es gibt die ganzen öffentlichen Einrichtungen. Klar, Mittelstand, ja, ist Thema, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wo fängt es an? Also wer kann jetzt sich zufrieden zurücklehnen, Bier aufmachen und sagen, trifft mich nicht, lass die mal weiter reden, und wer sagt, oh Mist, der Kiste?
Also laut Gesetzestext können sich Privatpersonen und Rentner und Pensionäre zurücklehnen. alle anderen nicht, denn es fängt bei einem Mitarbeiter an, es geht nicht um Umsatz, es geht nicht um Größe, sondern es geht darum, wer KI nicht ausschließlich privat verwendet, fällt unter den Geltungsbereich der KI-Verordnung.
Okay, jetzt, ich lebe schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland, deswegen darf ich ein bisschen böse sein, klingt nach einem typischen IHK-Schulungsthema.
Ja. Also die IHK ist da auch durchaus bemüht, hier Wissen in die Unternehmen zu bringen, aber ist halt auch nur ein freiwilliges Angebot.
Okay. Was machen wirklich schlaue Leute, Frank?
Wirklich schlaue Leute machen sich jetzt spätestens in 2025 oder weil wir schon im Oktober sind, vielleicht 26 Gedanken darüber, wie nutze ich KI im Unternehmen bisher? Wie sollte ich vielleicht KI im Unternehmen nutzen? Und wenn ich hier kein Know-how selber da habe, dann hole ich mir externe Hilfe, um dieses Know-how aufzubauen oder zumindest mir bei der Unterstützung zu holen bei der Strategieplanung. Wie nutze ich das Ganze, um mein Kerngeschäft zu unterstützen?
Wie umfangreich klingt das? Also das ist kann von 2 Stunden über vergleichbar mit ISO-Zertifizierung theoretisch sein.
Ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie digital und digitalisiert deine Prozesse sind, kann das auch entsprechend viel Unterschied machen. Mhm. Du hast gerade das Beispiel vom Metzger oder Handwerker um die Ecke gebracht. Da ist erstmal der erste Gedanke zu sagen, naja, was hat der groß mit KI zu tun? Ich kenne trotzdem mindestens schon 3 Beratungsunternehmen, die sich speziell auf KI für Handwerker spezialisiert haben, ja, weil gerade der Handwerker natürlich extrem viel mit KI sich erleichtern kann, was die ganzen Abrechnungs-Verwaltungsprozesse angeht. Da gibt es natürlich viel Potenzial, wo auch er mit geringem technischem Know-how sich das Leben leichter machen kann. Mhm. Aber um auf die Frage zurückzukommen, 2 Stunden oder Großprojekt, ja, es kommt drauf an. Ich weiß, das ist jetzt die Beraterantwort, aber ich finde, jeder sollte mal 2 Stunden bis einen Tag investieren, um zumindest ein Grundverständnis zu haben und auch grundlegendes Wissen über KI zu haben. Für die meisten ist KI ja nur ChatGPT und die meisten haben von Machine Learning noch nie was gehört. Und hier sollte man einfach ein bisschen Know-how aufbauen und auch entsprechend das Ganze in seine Unternehmensplanung und Unternehmensstrategie mit einbauen. Wie aufwendig das dann sein muss, bleibt jedem selbst überlassen, aber nach oben ist kein Limit.
Jetzt hast du ja es hier in die Sendung geschafft mit der These, dass das ein richtig gutes Sprungbrett ist, um dein Unternehmen oder ein Unternehmen fit zu machen, weil es eben eine Möglichkeit ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aus deiner Praxiserfahrung, mache ich das in einem gewissen Gremium oder nehme ich wirklich vom Azubi bis zu demjenigen Rentner, der noch 400 Euro Basis da ist, alle mit rein und machst zum Thema auf der Weihnachtsfeier? Oder wie ist es denn ganz praktisch aus deiner Sicht gestreut?
Ja, es gibt wirklich beide Extreme. Also es gibt die einen, die sagen, es ist ein Thema für einen speziellen Kreis von Leuten, die mit KI arbeiten. Es gibt aber auch Unternehmen, die hier wirklich schon das sehr fortschrittlich sehen und auch einen Bildungsauftrag für ihre Mitarbeiter sich annehmen und das dann für alle Mitarbeiter machen, um eben zu sagen, auch wenn die bei mir im Unternehmen vielleicht nicht sofort mit KI arbeiten, ist es fürs Privatleben auch sinnvoll und hilfreich, das zu wissen. Und daher bieten sie es allen an. Und ich habe schon Unternehmen gehabt, wo ich 80-100% der Belegschaft in Schulungen dabei hatte, weil einfach das Interesse auch so groß war, mehr zu wissen und mehr zu verstehen, als man es vielleicht bisher privat getan hat.
Mhm. Jetzt sind wir ja normalerweise so gestrickt, dass wir immer gerne auf die Unterstützung zurückgreifen, die wir schon kennen. Da wissen wir, was wir haben, da kennen wir die Preise. Wie ist das denn jetzt bei dem EU-AI-Act? Ich habe richtig verstanden, wenn du es ernst meinst, kommt man über externes Wissen wahrscheinlich erstmal nicht hinweg. Irgendwie muss man das da reinholen. Jetzt könnte ich mir, wie gesagt, IHK haben wir schon angesprochen, da kann ich einen Azubi hinschicken. Ich könnte online YouTube vielleicht zwei Videos gucken. Ich kann es googeln und einen Dienstleister finden. Ich kann die KI fragen, was ich tun soll. Was sagst du als Experte? Kosten-Nutzen-Relevanz im Vordergrund.
Also man sollte natürlich immer schauen, wo fängt man an? Und das ist auch ein Punkt, du hast vorher gefragt, was solltest du als Unternehmer machen, wenn du die KI-Verordnung ernst nehmen willst? Auch erstmal eine Bestandsaufnahme. Wer im Unternehmen hat denn hier schon Know-how? Ein Softwareentwickler oder allgemein die ITler werden andere Grundlagenkenntnisse vielleicht haben als die Chefsekretärin oder die Assistenz von der Geschäftsleitung. Alle können natürlich hier profitieren, aber es macht Sinn, das Ganze ein bisschen zu strukturieren und zu sagen, Grundlagen 1-2 Stunden, da tut's vielleicht auch ein YouTube-Video, das man irgendwo gefunden hat, reicht für alle und dann speziell drauf aufbauend, tiefergehend Wissen für bestimmte Personengruppen. Als Führungskraft sollte man zum Beispiel auch anders mit KI umgehen und wissen, weil als es jetzt ein reiner Mitarbeiter vielleicht braucht. Und da kann man viel mit öffentlichen und frei erhältlichen Quellen machen. Dann steckt man natürlich Zeit und Geld in die Suche, in die Recherche, in das Vergleichen rein und hat dann am Ende vielleicht auch nicht das Beste gefunden. Das ist, glaube ich, immer eine Sache, die man abwägen muss. Wie viel investiert man da dann an in anderer Art und Weise, anstatt dass man direkt dann für die Inhalte zahlt?
Jetzt sitzt du an so einem Donnerstagabend mit zwei Geschäftsführern irgendwo in der Kneipe, die erzählen dir, dass sie gerade ganz schön Struggle haben, weil der Markt sich verändert. Die Mitarbeiter wollen mehr Geld und du sitzt dann da und erklärst ihnen, dass sie sich eigentlich in erster Linie erstmal um den EU-AI-Act kümmern sollten. Was ist dein Verkaufsargument Nummer 1, wo du sagst, Freunde, das ist die beste KI-Schulung, die ihr so nie gekauft hättet, aber die sich für euch am meisten rechnet?
Ja, wir haben erst vor kurzem Umfragen wieder Studien mitgekriegt, wo das MIT festgestellt hat, dass 95% der KI-Bemühungen keinen Mehrwert bieten oder der Projekte eben keinen Return of Invest geben. Und genau das ist mein Argument zu sagen, wenn man blind einfach irgendwo versucht, mit KI einen Nutzen zu kriegen, wird das selten von Erfolg gekürt sein. Wenn man aber das Ganze strategisch angeht und Know-how im Unternehmen aufbaut und zielgerichtet die Kerngeschäftsprozesse seines Unternehmens mit KI unterstützt, dann hat das auch Hand und Fuß, dann gibt es auch einen Mehrwert und dann lohnt sich auch die Investition, weil gerade wenn ich eine schwierige Lage habe, wenn meine Mitarbeiter mehr Geld wollen, kann ich mit KI hier Performance-Verbesserungen erwirken oder auch Entlastung der Mitarbeiter erwirken, dass vielleicht die gleichen Mitarbeiter mehr Umsatz erzeugen können, weil sie eben weniger mit stupiden, repetitiven Prozessen beschäftigt sind oder einfach schneller an Informationen kommen. Ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viel Potenzial, wie man mit intelligenter Daten- und KI-Nutzung gerade auch im mittelständischen Unternehmen hier Mehrwert erzeugen kann.
Ich versuche es nochmal mit meinen Worten zusammenzufassen, was ich gehört habe oder glaube gehört zu haben. Du sagst, wenn ich mir die Zeit nehme, das mal so nach den rechtlichen Vorgaben abzuklopfen, dann habe ich gleichzeitig auch die Chance, diese vielen Mini-Projekte, wo jeder so ein bisschen rumfummelt, vielleicht so zu kanalisieren, dass am Ende etwas rauskommt, wo das Unternehmen wirklich als Innovation auf Prozess- oder auf Produktebene wirklich davon profitieren kann. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also ein klassischer Fall, den man immer wieder hört, ist, Unternehmen schaffen sich für 50% der Belegschaft Copilot-Lizenzen an und hoffen auf wundersame Weise, dass die Produktivität des Unternehmens eine Woche später um 50% gestiegen ist. Das wird natürlich nicht passieren. Genauso wenig wird der große Durchbruch kommen, wenn ich das einfach nur unfokussiert einsetze, wo vielleicht Leute persönliches Interesse haben und zu sagen, ja, ich teste das mal aus, ohne dass es offizielles Projekt dafür gibt. Und die Kehrseite ist auch noch jetzt vom reinen Produktivitätssteigerung oder positiven Veränderungen weggehend. Wenn ich das Ganze unstrukturiert und vor allem auch unüberwacht mache, laufe ich in Gefahr, dass ich Verletzungen von anderen Verordnungen vergehe, dass ich Datenschutzverletzungen begehe, weil meine Mitarbeiter vielleicht Daten in KI verwenden, die sie gar nicht in KI verwenden dürften, Geschäftsgeheimnisse vielleicht in KI rausgeben oder darauf vertrauen, dass die über KI programmierte Lösung richtig funktioniert und damit Fehler und Bugs in Produktivsysteme kommen. Und all das sind reelle Beispiele, die schon reihenweise vorgekommen sind. Und hier kann eben auch eine allgemeine Rolle, die KI im Unternehmen strukturiert einführt und einen Überblick hat und auch dafür sorgt, dass die Mitarbeiter Kompetenz haben, enormen Vorteile bringen, weil man eben die Risiken hier minimieren kann. Mhm.
Klingt spannend. Für mich klingt das so, wenn ich das ernst nehme, sollte ich diesen Task an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Unternehmen delegieren, zumindest mal so strukturell, organisatorisch. Nickst du mit dem Kopf?
Ja, kann also natürlich. Hat, also es kommt auf die Größe.
Er hat, ja. Für alle, die das hören, er hat mit dem Kopf genickt. Er war es. Was aus deiner Erfahrung raus sollte diese Person auszeichnen, Frank? Was sollte er, sie mitbringen, damit ich sagen könnte, hey, könnte das ein Thema für dich sein?
Erstmal Begeisterung für die Technologie natürlich. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber, und da scheiden vielleicht schon wieder viele ITler aus, das kann ich als ehemaliger Softwareentwickler selber sagen, auch eine gewisse Sorgfalt und Interesse an Regularien und Dokumentation, die vielleicht sonst nicht jeder hat. Denn es geht halt immer noch um Gesetzestexte, um Verordnungen und durch die muss man sich erstmal arbeiten und damit muss man sich beschäftigen. Und das heißt im Endeffekt dann natürlich auch irgendwelche Dokumentationen, Checklisten, formalen Prozesse, die natürlich sehr leichtgewichtig sein können, aber nichtsdestotrotz muss man sich darum kümmern und das ist nicht jedermanns Sache.
Schade, jetzt habe ich gedacht, du sagst, das ist das ideale Azubi-Projekt. Jetzt habe ich so das Gefühl, das gehört eher in die Abteilung Legal und Controlling oder die Frau vom Chef.
Ja, Legal und Controlling könnte ein Weg sein. Andererseits ist natürlich gerade, wenn es darum geht, das auch so einzusetzen, dass die Geschäftsprozesse unterstützt werden, muss man vielleicht auch tieferes Fachwissen haben. Mein idealer Ratschlag wäre, einen zu haben, der das Ganze in der Verantwortung hat und der dann mit Vertretern aus den verschiedensten Abteilungen zusammenarbeitet. Das ist ein interdisziplinäres Thema. KI allgemein ist ein interdisziplinäres Thema, das das ganze Unternehmen betrifft. Und als solches müssen hier auch verschiedene Leute zusammenarbeiten. Es muss HR wird sicher auch involviert sein, weil die Nachweise über Schulungen, Kompetenz und alles machen. Und genauso wird die Geschäftsführung involviert sein, weil sie Geld dafür bereitstellen muss. Die IT, weil sie vielleicht mit technischen Lösungen Software unterstützen kann oder muss. Und die Fachabteilung, weil es hier natürlich um das Kerngeschäft geht im Unternehmen.
Letzte Frage an dich. Jetzt ist es ja so, es scheint so, als früher oder später braucht man externen Rat. In welcher Form auch immer. Jetzt jeder, der früher mal irgendwie Marketing oder HR verkauft hat, verkauft heute was rund um KI. Das Internet ist voll, YouTube-Werbung ist voll, LinkedIn-Spam ist voll. Du als halbwegs seriöser Anbieter, das war ein Scherz, also ich hätte dich sonst nicht in die Sendung genommen, wenn ich nicht als seriös einbuchen würde. Du als halbwegs seriöser Anbieter, nochmal, aber es war wirklich ein Scherz. Was sind die 4 Qualitätskriterien, mit der ich, wenn ich keine Ahnung habe, gucken sollte, ob den Rat und die Hilfe, die ich mir hier rund um das Thema KI einkaufe, weil wir haben ja jetzt gerade gesehen, es ist viel weiter als der EU AI Act. Es geht ja wahrscheinlich um viel mehr als nur diese Gesetzeskonformität. Woran erkenne ich mit 4 Kriterien, dass das ein Partner sein kann, mit dem Spaß macht und Sinn macht, der mein Unternehmen auch weiterbringt?
Auch wenn ich jetzt mir wahrscheinlich den Zorn aller Startups zuziehe, würde ich sagen, einfach Berufserfahrung, langjährige Berufserfahrung. Jemand, der sich schon seit mehr als 3, 4 oder 5 Jahren mit dem Thema beschäftigt, ist da einfach seriöser und tiefer drin als, wie du sagst, jeder, der jetzt gerade auf den Trend und den Hype aufspringt. Der 2. Punkt ist, jeder, der das ernst meint, woran kann man Leute erkennen, dass sie es ernst meinen, wenn sie sich auch mit der Normierung beschäftigen, wenn sie sich auch mit Normschöpfungsprozessen, ISO-Zertifizierungen und Ähnlichen beschäftigen, zum Beispiel, wenn sie eine Zertifizierung als Auditor haben oder auch in den Normerstellungsprozess involviert sind, zum Beispiel über Mitgliedschaften in DIN-Vereinen oder Ähnlichem, einfach zu sehen, okay, der interessiert sich auch für diese Seite des Ganzen. Das ist der 2. Punkt. Der 3. Punkt ist für mich, jemand, der es ernst meint, versucht dir nicht ein Produkt aufzudrücken sofort, sondern schaut sich das Ganze erstmal objektiv von außen an, ohne ein Produkt zu pushen und sagen, das ist die Lösung für dich. Und der 3. Punkt ist, jemand, der es richtig gut meint, sagt dir auch, wann KI nicht das Richtige für dich ist.
Mhm. 4 starke Punkte, die jeder relativ einfach für sich nachvollziehen kann. Wenn du es gerne nochmal hören würdest, dein Player hat so einen Rewind-Button, hat man früher gesagt. Ich weiß gar nicht, wie man das heute sagt. Zurück. Da kannst du das, die 4 Gründe von Frank nochmal anhören. Frank, für mich klingt das Ganze irgendwie nach einem Thema, was so nach so richtigen Regionalgruppen schreien würde, ohne kommerzielle Interessen dahinter. Also vielleicht so einen kommerziellen Moderator, der ein bisschen Ahnung hat. Aber wenn es wirklich so viele betrifft, wäre doch das ein richtig schönes Format. Gibt es sowas?
Ja, tatsächlich gibt es sowas schon. Ich weiß, dass es das sogar richtig groß aufgezogen schon gibt, von Microsoft zum Beispiel. Die haben tatsächlich Anwender-User-Gruppen, sage ich jetzt mal, die sich auch über WhatsApp austauschen, was KI-Nutzung und so angeht, ohne fernab von jeglichen Beratern.
Gut, das waren ganz viele wertvolle Inputs. Ich sag mal ganz schnell, was ich im Kopf behalten habe. Also es gibt 3 Risikoklassen. Wer die 3 Risikoklassen nicht kennt, hat verloren. Musst du googeln, musst du finden, frag KI. Richtig?
Ja.
Wird Thema, ist heute eigentlich schon verbindlich, gibt noch keine Strafe, kommt aber demnächst ums Gebüsch, wird ganz sicher auch dich treffen. Du kannst es als Chance verorten. Sollten alle sich mit an den Tisch setzen rund um das Thema, wie nutzen wir KI und wo nutzen wir KI? Und es macht Sinn, externen Rat einzuholen, wenn man nicht allzu viel Zeit verschwenden möchte. Und dieser Rat sollte nicht das schönste Angebot und die hippeste Webseite haben, sondern vielleicht eher so richtig leider trocken deutsch, seriös, langweilig mit DIN und Co., weil dann hast du wahrscheinlich echtes Wissen eingekauft und nicht nur Marketing. Kann man das so sagen?
Ja, kann ich so stehen lassen.
Cool. Und wenn du zurückspringst, 5 Minuten ungefähr, hast du 4 Punkte von Frank nochmal in der Sendung, woran du einen seriösen Anbieter erkennst. Frank, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir für die Zeit und für die Infos. Hat mir viel Spaß gemacht, Frank.
Mir auch, danke.
Alles Gute weiterhin. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.